Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, sitze hier mit Katja Rost. Ich selbst bin Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und meine Kollegin Katja Rost ist Soziologin an der Universität Zürich. Und ich bin froh, dass du da bist. Wir haben uns das letzte Mal ja in ganz anderen Kontexten gesehen, nämlich als wir eine gemeinsame Studie gerade abgeschlossen haben und da die Medienkonferenz war. Da ging es so um dieses Thema die anerkannten Religionsgemeinschaften im Kanton Zürich. Die sind ja im Augenblick gerade ziemlich unter Druck, auch angesichts der Missbrauchsskandale. Und unsere Aufgabe war, genauer hinzuschauen, inwiefern die eigentlich was zum Gemeinwohl beitragen. Jetzt nickt Katja schon die ganze Zeit total freundlich.
Ja, ich traue mir jetzt erstmal. Ich habe gedacht, ich lasse dich erstmal dein Vorwort sprechen.
Eben, aber jetzt hören Sie, sie ist also tatsächlich da und
genau.
Spricht und lacht auch. Die anerkannten Religionsgemeinschaften im Kanton Zürich, die gibt es schon eine Weile, aber sehr, sehr viel länger gibt es Klöster. Und Klöster ist das, was dich eigentlich auch schon seit Jahrzehnten, oder? Kann man
ja
sagen, beschäftigt.
Ja, seit 15 Jahren ungefähr forschen wir zu dem Thema, würde ich mal sagen. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber ja.
Wie kamst du denn da drauf? Was hat dich fasziniert daran?
Ich kam auf das Thema der Klöster über Managergehälter. Das war also das Thema, zu dem ich sehr viel geforscht habe, und zwar die überhöhten Managergehälter, die ja etwas mit Governance-Versagen zu tun haben in Organisationen.
Du fandest persönlich, die sind überhöht und da ist eine falsche Governance am Werk?
Genau, also wozu wir geforscht haben, ist die Frage, wie kommen diese hohen Löhne zustande? Ist das also so, wie uns immer die Wirtschaft suggerieren wollte? Also liegt es quasi an dem Talent der Manager, an den international gefragten Leuten, die sonst abgeworben werden, und das sind marktkonforme Gehälter, oder hat es eben schon was damit zu tun, dass hier auch eine Bereicherung auf Kosten eben der Aktionäre stattfindet.
Also sie selbst bereichern.
Genau. Mhm. Und das war also, die Fragestellung. Und da ist man quasi gleich im Organisationsthema drin. Ja? Also das heißt, Governance-Versagen hat ja viel mit Organisationen zu tun. Wie sind die aufgestellt? Und so kamen wir auf die Klöster, weil Klöster sind die ältesten Organisationen, die es gibt. Also die bis heute existieren, ja. Also quasi ein Spezialfall der Organisationen. Wir haben uns gefragt, was machen denn die Klöster besser oder anders als heutige Organisationen? Nur, um das vielleicht nochmal bildlich oder statistisch zu erhärten. Ein Kloster wird im Durchschnitt circa 750 Jahre alt. Also es ist der Durchschnitt. Die Ältesten sind 2000
Jahre. Redest du jetzt von christlichen Klöstern oder beziehst du buddhistische zum Beispiel mit ein?
Die buddhistischen ziehen wir in solche Zahlen mit ein. Aber wozu wir forschen hauptsächlich ist zu katholischen Klöstern und ihren Orten. Ja. Und hier haben wir die Benediktinerklöster vor allen Dingen. Die sind ja auch die ältesten Orten, die es gibt, eben katholischen Orten. Und eine Aktiengesellschaft, eine moderne, wird im Durchschnitt 25 Jahre alt. Also, und das sind schon immense Unterschiede, ja. Und da fragt man sich als Organisationssoziologin, ja, also woran liegt das? Und jetzt bin ich wieder bei den Managergehältern, also der Übergang, ja. Das liegt einfach daran, dass die Klöster einfach eine viel robustere Organisationsstruktur über die Jahrzehnte, Jahrhunderte aufgebaut haben, ja, als andere Organisationen.
Wobei ich jetzt ehrlich gesagt den Link zu den Managergehältern nicht ganz hinkriege.
Also die Managergehälter hängen ja sehr stark mit Organisationsversagen zusammen. Ja? Also
das heißt, dass wenn du davon ausgehst, dass sie wirklich zu viel verdienen.
Ja, das haben wir auch herausgefunden, dass das so ist. Ja. Also dass das eben nicht marktkonforme Gehälter sind. Ja.
Und also das Argument zählt nicht, dass man sie nicht halten muss damit.
Doch, das zählt natürlich. Also auch dieses Argument gibt es. Aber was eine große Rolle spielt, ist eben auch die Organisation an sich, die eben dort, die Aktionäre nicht genügend schützt, wo die Manager eben zu viel Freiraum haben in so einer Organisation, ja, zu wenig Demokratie in den Organisationen. Und wenn wir uns da Klöster anschauen, dann haben die das sozusagen viel besser verinnerlicht und konnten deswegen auch so lange überleben. Ja,
also jetzt verbindet man ja katholische Klöster, überhaupt katholische Kirche, nicht gerade mit dem Stichwort Demokratie.
Kannst du das erklären?
Eben, weil Äbte, Äbtissinnen werden gewählt. Gell?
Die werden gewählt, ja. und auf sehr komplexe Arten. Also da gibt's, also da unterscheiden sich die Orten auch sehr stark voneinander, ja. Aber so ein Abt ist immer demokratisch gewählt, eben über den Konvent, ja. Mhm. Das heißt also über alle sozusagen Personen, die ewigen Profess eben geschworen haben, ja. Und das Ganze ist zudem also sehr interessant, eben, ich sag mal, in der, also Mitbestimmungsrechte spielen eine sehr große Rolle im Kloster. Der Wahlabt kann abgewählt werden oder die Abtissin, ja. Was sozusagen ungewöhnlich ist, ja. Mhm. Also so und aber wichtiges Instrument ist, ja. Zudem ist die Wahl geheim in den Klöstern, was wiederum wichtig ist, um ehrlich eine Stimme abzugeben. Mhm. Aber die Stimmen werden gesammelt. In dem Moment, wo es zum Beispiel zum Machtmissbrauch kommt, dann wird diese Urne geöffnet, in der diese geheimen Stimmen zählen, um beispielsweise die Hintergründe eben eruieren zu können. Ja.
Aber ist da ist quasi es ja keine alles geheime Wahl mehr.
Doch, es ist geheim bis zu dem Moment, wo ein Missbrauch stattfinden würde, ja, was selten passiert, weil sozusagen die Governance-Strukturen so gut sind. Zudem ist es so, dass der Abt dann wiederum eben sehr viel Freiraum, also der CEO, so nenne ich es mal, ja, vom Kloster sehr viel Freiraum hat in der Bestellung seiner Geschäftsführung. Ja. Mhm. Also die darf er wiederum selber bestimmen, ja, weil wir ja auch aus der Teamforschung wissen, wir arbeiten nicht mit allen Leuten zusammen und das ist nicht immer stimmig, ja. Aber sozusagen, es gibt also ein beratendes Gremium von Mitarbeitern, was dann immer wiederum kontrolliert, also die Geschäftsleitung, was die macht und da also auch deutliche Mitbestimmungsrechte hat. Also eine ganz, ganz robuste Governance-Struktur. Und was interessant ist bei den Klöstern, ist eben genau das Auswahlverfahren, also bis wann man ab wann man Mitbestimmungsrechte bekommt, ja. Und hier spielt eben zum Beispiel Sozialisation eine ganz, ganz große Rolle, eine viel größere Rolle als in heutigen Unternehmen. Also dass man quasi mit dem Eintritt ins Kloster, die zunächst bekommt mal jeder die Chance, dort mitleben zu können in einem Kloster. Aber dann ist es so, also dass man wirklich schaut sozusagen bei den Leuten, wer bindet sich hier Ewigkeiten an das Kloster. Und dann hat man zum Beispiel Tischvorlesungen, spielen eine sehr große Rolle, wo man mit der Tradition des Hauses, des Ordens ja vertraut gemacht wird. Wo also sowas wie eine Wertebasis geschaffen wird.
Aber das hört sich jetzt ein bisschen an wie so eine Werbesendung für Klöster. Und ich kann das schon nachvollziehen, diese Governance-Elemente, die du sagst, dass die attraktiv ist vielleicht das falsche Wort, aber dass die überzeugen. Nur ist ja merkwürdig, dass man trotzdem weiß, dass in Klöstern auch sehr hierarchische Machtstrukturen herrschen, wo durchaus auch Machtmissbrauch stattfindet und das gerade schwierig ist, weil es eben religiöse Organisationen sind.
Und genau das macht es für uns als Organisationsforscher natürlich noch interessanter, diese Institution. Ja. Zum Ersten war Machtmissbrauch in Klöstern der Grund, warum die so ausgefeilte Governance-Strukturen entwickelt haben
und
über die Jahrhunderte,
um
das zu verhindern. Also ich sage mal, die Klöster waren ja bekannt dafür, dass dort gehurt wurde, dass sie ihr Ideal verloren haben. Ja. Also dass eben dort in Völlerei gelebt wurde in den Klöstern zeitlang,
obwohl
sie ein anderes
Ideal
haben. Aber
das sind ja jetzt weniger Beispiele für Machtmissbrauch als eher Beispiele dafür, dass bestimmte religiöse oder asketische Ideale verletzt wurden.
Nee, das ist schon auch ein Beispiel für Machtmissbrauch. Also dadurch, dass es ja häufig die hierarchisch Hochgesetzten waren. Also
die durften sich das sozusagen erlauben.
Ja, die sich dort besonders viel Spielraum rausgenommen haben und dann auch das Kloster, eben ich sag mal Klosterfinanzen veruntreut haben. Also das, was wir im Aktienunternehmen im kleineren Stil beobachten, also war im ganz großen Stil, kam das in den Klöstern vor und hat zum Teil eben auch das Überleben der Klöster bedroht. Manche Klöster sind auch daran zugrunde gegangen, manche Orden, ja. Und umso interessanter, wie sie quasi über die Jahrhunderte ihre Governance immer wieder verbessert haben, um eben sowas zu verhindern, ja, über Organisationsstrukturen. Also das ist das Erste Interessante. Und das Zweite Interessante ist natürlich der totalitäre Charakter von solchen Institutionen. Ja? Also ich sag mal, man konnte lange Zeit eben, ich sag mal, wenn man in so ein Kloster eingetreten ist, nicht mehr austreten. Das ist heute anders. Ja. Aber ich sag mal, man verschreibt sich quasi bedingungslos diesem Kloster wie im Gefängnis. Ja?
Genau, genauer muss man vielleicht sagen, man konnte schon austreten, stand dann aber ohne soziales Netz und ohne finanzielle Sicherheit da.
Und ich sage mal, eigentlich ist es ja auch so, wenn ich dann eben diese ewige Treue eben schwöre, ja, dann ist da schon ein gewisser Druck da, das einzuhalten. Und insofern ist es natürlich noch spannender, wie gestalten solche Organisationen dann mit so einem absoluten Gehorsam, wie überleben die mit der Zeit? Ja?
Also das heißt, für dich ist besonders die Spannung zwischen einerseits totalitärem System und andererseits einer sehr hohen demokratischen Struktur, wie diese Spannung zusammenspielt.
Ja, es ist noch nicht mal eine Spannung in dem Sinne, sondern man sagt eigentlich auch, dass gerade Institutionen, die so totalitär sind, ja, dass die auf sehr viel Mitbestimmung angewiesen sind und auf sehr viele demokratische Elemente, damit die langfristig überleben können.
Klöster haben einerseits überlebt, andererseits haben wir ja das riesige Klostersterben im Augenblick, zumindest mal im europäischen und nordamerikanischen Raum. Würdest du sagen, das liegt einzig und allein daran, dass sie Nachwuchsschwierigkeiten haben, weil unsere Gesellschaft so säkular wird?
Ja, das ist, ich sag mal, auch aus den Befragungen und so, die wir gemacht haben, ist das sozusagen der Hauptgrund, dass die Probleme haben mit der Nachwuchsrekrutierung, obwohl man hier auch vorsichtig sein muss mit der Verallgemeinerung. Nicht alle Orten und nicht alle Klöster haben Nachwuchsprobleme. Was wir beobachten, ist, dass gerade die strengsten Orten, die haben keine Nachwuchsprobleme. Ja,
also aber es ist ja auch nachvollziehbar, weil Menschen, die wirklich überzeugt sind, die wollen sich in der Regel dann wirklich konsequent für etwas entscheiden.
Das ist die eine Begründung. Und die andere Begründung ist natürlich, dass die am meisten, am wenigsten abgerückt sind von ihren Idealen. Ja.
Ja.
Das Gesamtpaket. Naja, ich sag mal, diese Schweigeorden haben einen sehr starken Zulauf. Aber auch, ich sag mal, die Benediktiner. Sehen wir die großen Häuser, ja, die ja auch wirtschaftlich, was man nicht vernachlässigen darf, extrem erfolgreich sind. Und ich sag mal, das sind ja ganz innovative Organisationen, Klöster. Also ich sag mal, die haben als erstes auf Ökologie zum Beispiel gesetzt, auf ökologische Landwirtschaft, auf nachhaltige Kleidungsproduktion und haben extrem große Wirtschaftsbetriebe da dranhängen, die sehr erfolgreich sind. Und wir forschen zum Beispiel jetzt auch zur Digitalisierung in Klöstern, weil viele Leute denken, so ein Kloster, also die haben ja von Technologie keine Ahnung. Das stimmt aber nicht, weil ich sag mal, eine Institution, die so viele technologische Umbrüche überlebt hat, die muss sozusagen ein Gefühl für technologischen Wandel haben. Und das Interessante ist auch hier wieder, die Klöster, die sind technologisch sehr offen.
Beispiel. Wir sind ja übrigens noch in einem andere Gemeinsamkeit. Wir sind beide in dem UFSP Digital Religions.
Genau.
Eben, also sag mal ein Beispiel von so einer App, die in einem Kloster entwickelt wurde oder genutzt wird.
Ja, jetzt konkret eine App benennen kann ich nicht, aber zum Beispiel, wenn wir das Kloster Disentis uns anschauen, also die sind extrem, also zum Beispiel die Schule, die sie betreiben, da könnte sich manche Schule hier eine Scheibe abschneiden, wie stark die quasi elektronische Elemente dort eingesetzt werden. Dann die Orgel ist komplett elektronisch gesteuert. Dann haben sie eben selber eine App, die sie dort eben auch gestalten, wo man quasi über die App sozusagen das komplette Kloster regeln kann, aber eben also eine interne App programmiert. Dann haben sie eben Apps, wo man an ihren Gottesdiensten dran teilnehmen kann, was in der Corona-Pandemie natürlich wichtig war, aber auch danach sozusagen hat sich das häufig eben bewährt für die Klöster, weil sie eben sagen, ja klar, sie merken natürlich die Säkularisierung, es kommt kaum jemand mehr zum Gottesdienst, aber seitdem sie die Apps haben, zum Beispiel erreichen sie viel, viel mehr Leute, die also wirklich auch regelmäßig daran teilnehmen.
Sind die Benediktiner und Benediktinerinnen ihren Werten treu geblieben?
Die sind denen sehr treu geblieben, indem sie zum Beispiel eben sagen, Digitalisierung, das hat der Benedikt noch nicht gewusst, in seinem Werk, aber sie können quasi den Benedikt, die Benediktinerregel lesen, und können zum Beispiel das Wort Wein durch Digitalisierung ersetzen und dann haben sie quasi einen Umgang mit der Technologie.
Und das welches ist Wort? Das Wort Wein?
Alkohol oder Wein, also kommt ja häufig vor. Also und ich sag mal, der Benedikt, der war ja kein Lebensverweigerer, aber es geht quasi darum, Maß zu halten, also alles in Maßen, und es muss also mit diesen Ora Elabora eben übereinstimmen, mit diesen sozusagen zu sich kommen können, mit dem meditativen Element, aber eben auch sozusagen sich nicht vergraben im Kloster, sondern nach außen gehen.
Und also so wie der Wein in Maßen genossen werden soll,
so
aber
soll
zum
auch die Digitalisierung
dazu gehört.
Genau. Und das ist das spannende Element. Da könnten sich eben viele moderne Organisationen wieder eine Scheibe abschneiden, dass eben die Digitalisierung dort teilweise eben, ich sag mal, entweder mal sehr kritisch dem gegenübersteht oder sozusagen sie
hemmungslos
einsetzt und die Klöster reflektieren den Umgang viel stärker.
gibt's, also ich möchte ja unbedingt noch auf die Gemeinwohlstudie kommen, aber gibt's etwas, was dich an der religiösen Seite der Klöster fasziniert?
Ja, die sozialen Normen, nämlich Religion und soziale Normen hängen sehr, sehr stark miteinander zusammen. Und da
heißt es, die sind freundlicher zueinander.
Ja, auch. Ja, sie sind freundlicher zueinander, sie sind solidarischer, sie haben mehr Mitgefühl, mehr, also ich sag mal, alles das Positive, was wir im Menschen eben sehen möchten und was nicht immer selbstverständlich ist, hängt sozusagen sehr stark mit der Religiosität zusammen und zwar mit dem, was Religion vermittelt für soziale Normen. Ja? Und ich finde, da habe ich alle Hochachtung, gerade vor den Leuten, die wir im Kloster kennenlernen durften.
Ich stelle mir das so vor, dass man im Klosterleben einerseits ja darauf angewiesen ist, miteinander zurechtzukommen, sonst macht man sich das Leben zur Hölle. Also man kann sich ja nicht ausweichen. Und andererseits die religiösen Grundlagen wie eine Basis dafür dienen, immer wieder auch in eine Reflexion zu kommen. Also was mache ich eigentlich? Was löst welches Verhalten in mir aus? Gegebenenfalls aber auch im anderen, also zumindest im Idealfall.
Das reflektieren sie in den Klöstern eben sehr stark, beispielsweise über ihre Ordensregeln, beispielsweise über die Tischvorlesung, aber eben auch immer wieder mit Rückbezug auf die Religion.
Ja, aber damit sind wir ja nun wirklich schon mittendrin in unserer Studie, die wir zusammen mit unserem Kollegen Raphael Waltert auch von der Religionswissenschaft und eben Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ich habe sie ganz frisch ausgedrückt mitgebracht, damit ich niemanden vergesse. Das war Nicola Amandola und Jan Danko und Jacqueline Grigo und Gaudenz Metzger. Die haben vor allen Dingen ja die Daten erhoben und analysiert und wir haben sie dann miteinander diskutiert und dadurch ist dann dieser Abschlussbericht entstanden. Gab es da was, was dich jetzt im Nachhinein mit Abstand gesehen erstaunt hat? Also wir haben ja näher angeschaut, die beiden jüdischen großen Gemeinden im Kanton Zürich und die drei großen christlichen Kirchen. Also die römisch-katholische, die reformierte und die christkatholische.
Also mich persönlich haben die Ergebnisse nicht erstaunt, aber ich fand doch spannend, dass das aus den Daten rauskam. Und zwar unsere These, dass eben genau diese Wertebasis und diese normative Basis eben bei Personen, die religiös sozialisiert worden sind, dass die stärker ausgeprägt ist. Ja? Also was wir zum Beispiel festgestellt haben, ist, dass die eine höhere intrinsische Arbeitsmotivation aufweisen, solche Leute, dass die, ich sag mal, auch eine stärkere Gemeinwohlorientierung eben aufzeigen und dass sie eben politisch interessierter sind und politisch stärker partizipieren. Und das fand ich doch dann erstaunlich, dass das also so klar auch in den Daten nachweisbar ist.
Ja. Also was mir am meisten hängen bleibt oder worüber ich immer wieder nachdenken muss, ist das, was, glaube ich, tatsächlich zu wenig wahrgenommen wird, dass diese alle fünf Religionsgemeinschaften immer mal wieder an Orten sind innerhalb unserer Gesellschaft, die sonst nicht bespielt werden.
Ja.
Also wo der Staat entweder sich nicht verantwortlich fühlt oder selbst wenn er sich verantwortlich fühlen würde, nicht die richtige Adresse ist. Also Leute, angefangen von Sans-Papier bis hin zu anderen Menschen, die eher skeptisch sind, staatlichen Institutionen, die fühlen sich eben in religiös getragenen oder religiös getragenen Initiativen gegenüber sehr viel sicherer, als wenn das der vom Kanton bezahlte Sozialarbeiter ist.
Ja.
Das beschäftigt mich wirklich, weil ich glaube, das ist nicht zu ersetzen durch den Staat.
Das sehe ich ähnlich. Und ich sage mal, hier ist natürlich genau dieses gesellschaftliche Engagement, ja, und diese Nächstenliebe, ja, die dann auch gelebt wird, ja. Also das sieht man hier sehr deutlich und das finde ich auch was Wunderschönes, ja, muss ich sagen. Also eben an Religion, an solchen Gemeinschaften.
Wobei das ja nicht für alle zutrifft. Also nicht alle Menschen in der Kirche oder in einer Gemeinde leben jetzt Nächstenliebe.
Das ist so, aber es gibt dann doch immer wieder eine erstaunlich große Anzahl, die sich hier auch engagiert.
Ja, ja.
Und das, und ich sag mal, die Kirche schafft hier Möglichkeitsstrukturen für so ein Engagement, ja. Ich meine, natürlich gibt es bestimmt auch viele Leute in der allgemeinen Bevölkerung, die das machen und teilweise auch tun, aber ich glaube, die Kirche schafft hier niederschwelligere Wege, dass man das dann wirklich auch ausleben kann.
Dieses Wort Möglichkeitsstrukturen finde ich gut. Also das trifft auch auf die beiden jüdischen Gemeinden zu. Also dass die im Grunde genommen eben Möglichkeitsstrukturen zur Verfügung stellen, in die man sich dann einklinken kann und engagieren kann.
Wo man denkt, das ist doch eine tolle Sache und jetzt mache ich mal bei dem Kuchenbazar oder, ne? Ja. Also mit, und ich glaube, da gibt es viele Leute, die, ich sag mal, das eine tolle Idee finden, aber die dann eben das dann nicht machen. Kommen hier immer die Anweisungen.
Nein, aber das ist für unsere Zuhörenden als Erklärung. Andi Gredig netterweise hält ab und zu Zettel hoch. Jetzt ist es hier die 20.
Das irritiert mich total.
Damit wir so ungefähr wissen, wo wir in der Zeit sind. Und bei der Gemeinwohlstudie, findest du, wir hätten noch irgendwo hinschauen sollen, wo wir nicht hingeschaut haben?
Ah ja, bei solchen Studien gibt es ja immer ganz viele blinde Flecke. Mhm. Und im Nachhinein ist man immer schlauer als davor. Mhm. Ja, was einerseits zeigt, dass man es gut gemacht hat, aber auch, dass es eben zeigt, dass, ich sag mal, auch der Möglichkeitsraum von uns
auch begrenzt war, klar.
Sehr begrenzt ist. Wir hatten
einen relativ engen Rahmen. Ja,
und natürlich kann man da immer noch viel machen. Aber ich denke, zunächst ist es doch mal gut, sozusagen hier das ein bisschen transparent darzustellen, dass die Religionsgemeinschaften einen Beitrag leisten. Mhm. Und zwar einen eben nicht so sichtbaren Beitrag. Und ich glaube, das haben wir recht
ja,
gut
und
dargestellt.
Ja, und auch für Leute, die selber halt nicht Mitglied einer jüdischen oder christlichen Gemeinde ist. Das war mir wirklich wichtig.
Ja.
Denn die Mitgliedschaft nimmt ab.
Das ist vielleicht noch ein Punkt. Du hattest vorhin gesagt, ja, mit den Klöstern, ne? Also Nachwuchsmangel und so. Ich denke immer, da muss man ein bisschen längerfristig denken. Also und mit dieser Säkularisierung, die ist gerade dramatisch, ja. Also das ist gar keine Frage. Aber ich sag mal, da hat natürlich, wenn man so in die längere Geschichte schaut, gab es natürlich auch ganz andere Phasen, ja. Also mit der Reformation und mit solchen Säkularisierungen damals,
ja,
mit der Enteignung.
Es gab auch
ja
immer wieder in der Geschichte ganze Landstriche, wo bestimmte religiöse Traditionen verschwunden sind.
Das stimmt so, also, aber es gab auch immer wieder ein Aufleben, ja. Und ich denke, da muss man einfach vorsichtig sein. Ich denke, man kann Geschichte nicht linear fortschreiben, genauso mit den Religionsgemeinschaften, mit der Mitgliedschaft. Muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Ich habe noch einen letzten Punkt, bevor Andi mit dem allerletzten Zettel hier ankommt. Wir saßen mal zusammen in einer Unisitzung und da ging es um das Thema Wählen oder Würfeln. Mhm. Und zwar bei den Klöstern eben werden Äbtissinnen und Äbte gewählt. Bei uns wird in der Politik gewählt, Richterinnen und Richter werden gewählt und so weiter und so fort. Und allen erscheint das so evident und großartig, dass man wählen darf. Und ihr habt damals ein Projekt gehabt, das herausgefunden hat, eigentlich wäre es schlauer zu würfeln.
Mhm.
Kannst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen? Weil das steht so ein bisschen schräg in der Landschaft zu der Governance in Klöstern. Hat mich aber damals überzeugt.
Ja, also ich sag mal, die Idee des Würfelns oder des Losverfahrens, so nennen wir es, qualifiziertes Losverfahren, kommt im Übrigen aus der Religion. Ja, also weil, ich sag mal, das Los, es gibt sozusagen nichts Neutraleres als das Los. Und früher war die Idee, dass so ein Los quasi auch die Auserwählten zeigt, und zwar die Auserwählten von Gott. Ja? Also es kommt sozusagen ursprünglich aus der Religion und wurde dann eben unter Aristoteles und anderen Philosophen.
Das heißt aber, es war nicht die Idee, jeder hat die gleiche Chance, ausgelost zu werden, sondern das Los zeigt das, was eigentlich der göttliche Wille ohnehin schon vorgesehen hat.
Das war die ursprüngliche Entstehung vom Losverfahren und es wurde dann später eben im Sinne quasi einer aufgeklärten Gesellschaft, aber hier meine ich nicht die Aufklärung jetzt, die sozusagen dann 17. Jahrhundert eingesetzt hat, sondern wirklich Aristoteles oder so, die dann eben das Los als ein neutrales Instrument eben gesehen hat, worauf die Elite keinen Einfluss hat, eben das zu beeinflussen, ja. Und was solche Losverfahren machen, ist, es gibt zwei Arten von Losverfahren. Also einerseits dieses Losverfahren, was der Aristoteles eben sehr stark gemacht hat, ist ein Losverfahren, was unter allen auswählt. Also zum Beispiel unter allen damals Bürgern wurde das Los angewendet im aristotelischen Sinn, um eben hier die Führungspersonen zu wählen. Und was wir meinen, ist ein qualifiziertes Losverfahren. Das wurde in Basel eingesetzt beispielsweise.
Und zwar vor Urzeiten, gell? Das ist lange her, oder?
Ja, so lange ist es nicht her. Im 15., 16., 17.
Stimmt,
Jahrhundert.
Im Verhältnis zu Aristoteles.
Und nicht nur in Basel, sondern es war damals im Mittelalter das verbreitete Verfahren, um Führungspersonen auszuwählen. Und zwar, um Korruption zu vermeiden. Ja? Weil die Wahl sozusagen, wo wir immer dran denken, ah, das ist ja ein super tolles Instrument für die Leistungsträger, ja, die ist ja extrem korrumpierbar. Ja? Also schauen wir uns mal eine Professorenberufung an. Natürlich wird da korrumpiert, was das Zeug hält, ja, also bei solchen Wahlen. Und deswegen wird das Großverfahren eingesetzt.
Schon noch mal, weil wir sind ja nur beide Professorinnen,
ja,
schon nochmal sagen, was meinst du da mit Korruption? Weil Geld fließt in der Regel hoffentlich nicht. Aber ich würde dir zustimmen.
Ja, ja.
So
ja,
wahnsinnig ja. neutral sind diese Wahlen
Vetternwirtschaft,
nicht.
Vetternwirtschaft, ja. Und zwar Vetternwirtschaft muss ja nicht nur Blutsverwandtschaft sein, sondern können eben auch Abhängigkeitsbeziehungen sein. Und das vermuten wir, versuchen wir heute über so und so viel Befangenheitsregeln zu lösen, ja. Was dann dazu führt, dass keine qualifizierte Person mehr drin sitzt.
Ja, ja, das Problem haben wir durchaus.
Und was mache ich dann, wenn keine qualifizierte Person mehr drin sitzt? Da bin ich umso mehr korrumpierbar, weil ich muss mich an irgendwelche Expertinnen und Experten wenden. Und wen empfehlen die mir? Natürlich jemand, der ihnen nahe steht. Ja?
Ja.
Also das heißt, diese Verfahren sind höchst anfällig für Korruption. Und weil die so anfällig sind, was man früher gemacht hat, ist eben Losverfahren einzusetzen. Ich kann das mal kurz erläutern, ja, das Verfahren.
Eben kurz, weil sonst kommt der nächste Zettel von Andi und der ist rot.
Hier schon, ja. Das war die sogenannte Wahl zu dreien in Basel oder Wahl zu sechsen. Und zwar, was man da gemacht hat, ist, dass man zunächst unter den Leuten, die die Berufungskommission bilden könnten, ja,
ja.
dort wurden die Leute in drei Gruppen per Losverfahren eben geteilt, ja. Die eine Gruppe durfte gar nicht mehr dran teilnehmen, die andere Gruppe hat die Kommission gestellt und die dritte Gruppe war dann dafür da, um nochmal die Neutralität des Verfahrens zu prüfen später. Ja. Und dann die Leute, die praktisch in die Kommission gewählt wurden, wurden dann in drei Fakultäten aufgeteilt oder drei Berufungskommissionen. Und dort hat jede Berufungskommission sich eigenständig in der Kommission für eine Kandidatin oder einen Kandidaten entschieden, ja. Und meistens waren das sozusagen aus dem gleichen Pool an Bewerbern, ja. Und meistens waren das interessanterweise, ja, drei verschiedene Kandidaten. Also eben nicht, ne? Also was heute die Anschauung ist, ist sozusagen, da gibt es ein
Supertalent.
Also,
ja,
ne?
Ja.
Es gibt halt unterschiedliche Geschmäcker, ja?
Ja.
Und danach, was man dann gemacht hat, ist, dass die drei Kandidaten sind in den Lostopf gekommen. Und dann wurde per Los entschieden, welcher Kandidat oder Kandidatin die Professur oder das Richteramt und so weiter bekommt. Und deswegen nennen wir es qualifiziertes Großverfahren, ja. Weil ich sag mal, Qualifikation spielt natürlich eine Rolle in dem Verfahren, ja. Aber man tut also in dem Verfahren auch eben berücksichtigen, dass eben, ich sag mal, Geschmäcker verschieden sind und nicht die perfekte Person bekommt. Gibt zudem sozusagen, sind sie nicht mehr korrumpierbar, ja, diese Verfahren, weil man weiß nicht, wer in welcher Kommission sitzt, sondern also man kann da nicht sozusagen seine Seilschaften walten lassen, ja. Und zum Dritten ist ein ganz wichtiger Punkt, wird Hybris verhindert, nämlich die Selbstüberschätzung von Positionsinhabern, was ein riesengroßes Problem ist, gerade bei den CEOs ja, oder auch bei Professoren, ja, dass man denkt, oh, ich bin jetzt hier gottesgleich, weil ich habe ja das Verfahren gewonnen. Ja.
Ja.
Die Leute wissen, dass sie eine Spur Glück hatten und weil sie wissen, dass sie eine Spur Glück hatten, tun sie weniger Machtmissbrauch später in den Ämtern.
Ja.
Und die Gehälter sinken übrigens auch. Also hat nur Vorteile, diese Verfahren.
Großartiges Ende, oder? Die Gehälter sinken, hat nur Vorteile, keine Korruption. Katja, vielen Dank. Das war jetzt echt ein Ritt hier durch die Klöster.
Und ein Ritt mit roten Zetteln.
Gemeinwohlstudie und Wahlen und überhaupt. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Das war ein Podcast der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Ich bin zurzeit die Dekanin und freue mich, wenn Sie uns abonnieren und in 2 Wochen wieder dabei sind. Sie können uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen, erleuchtung_garantiert, uns auch da abonnieren. Redaktion und Technik kommen wie immer von dem Menschen, der die Zettel hochgehalten hat, Andi Gredig und der Podcast-Schmiede.